WDR 3 Podcast. Forum.
Conti, wie leben Sie? Was macht die Kunst? Das fragt bekanntlich der Prinz in Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel Emilia Galotti von 1772, in dem es um Kritik an Willkür und um Machtverhältnisse und Machtmissbrauch geht. Und die berühmte Antwort des Malers Conti, die kennen wir, die lautet: Prinz, die Kunst, die geht nach Brot. Und darauf der Prinz: Das muss sie nicht, das soll sie nicht, in meinem kleinen Gebiete gewiss nicht. Aber der Künstler, der muss auch arbeiten wollen. Das sind Schritte auf dem Weg zu einer autonomen Kunst im 18. Jahrhundert. Zur Erinnerung, 1705 ließ Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz die Gemäldegalerie Düsseldorf errichten. In Braunschweig entsteht 1754 das Herzog-Anton-Ulrich-Museum als öffentliches Museum. In Kassel ab 1769 das Fridericianum. Aus Kulturkammern für wenige, für Adlige, wurden Museen für viele, langsam für die Bürger. Die Kulturstaatlichkeit in Nordrhein-Westfalen findet ihren Niederschlag übrigens in Artikel 18 unserer Landesverfassung. Da heißt es sehr schön: Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Nur, wie viel staatlich und kommunal geförderte Kunst können wir uns noch leisten? Wie können wir es erhalten, pflegen, fördern? Wie viel nichtstaatliches Engagement ist dafür unverzichtbar? Das wollen wir fragen. Kunst geht nach Brot. Kulturfinanzierung in NRW. Zu diesem Forum lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Ich bin froh, dass Sie Zeit genommen haben für unser Gespräch. Apostolos Zalastras. Er ist der erste Beigeordnete und Stadtkämmerer in Oberhausen, also Dezernent für Kultur und Finanzen. Er tut das schon seit vielen Jahren. Schön, dass Sie bei uns, Herr Zalastras. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Bei uns ist auch Lorenz Deutsch. Wir kennen ihn als Vorsitzenden des Kulturrates Nordrhein-Westfalen aus Köln. Er war auch mehrere Jahre lang kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Und nicht zuletzt ist bei uns Frau Katrin Zagrosek, die Intendantin des Klavierfestivals Ruhr. Und wer jetzt bei dem Namen sagt: Moment, den kenne ich doch, dann wollen wir nicht verschweigen, dass sie die Tochter eines sehr berühmten deutschen Dirigenten ist. Frau Zagrosek, von Anfang Mai bis Ende Juli findet Ihr Klavierfestival in Nordrhein-Westfalen statt. Seit 1988, wenn ich richtig rückwärts gerechnet habe. Sie sagen von sich, als wir uns mal kennengelernt haben, Sie sind komplett privat finanziert. Ist das so richtig?
Das ist so richtig. Das Festival findet jetzt aktuell statt und ich nehme mir Zeit für dieses Gespräch, weil ich Ihr Thema wichtig finde, lieber Herr Köhler.
Ja, wie tun Sie das? Wie machen Sie das? Wer finanziert das? Auf welche Weise? Müssen Sie jedes Jahr sich um die Finanzierung Sorgen machen? Haben Sie eine Goldtruhe im Keller, wenn es mal knapp und eng wird? Klären Sie uns mal auf.
Also es ist ein feines Netzwerk aus Sponsoren, aus fördernden Privatpersonen, aus Stiftungen, die dieses Festival, Sie sagten es gerade, das jetzt fast 40 Jahre existiert, fördern, finanzieren, ermöglichen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen entstanden. Seinerzeit war es der Initiativkreis Ruhr, dieses Bündnis aus etwa 80 Unternehmen im Ruhrgebiet, die sich seinerzeit überlegt haben, was passiert nach dem Ende der Montanindustrie hier im Ruhrgebiet, wie ermöglicht man die Förderung der Industrie, der Wirtschaft, auch der Bildung. Und dann war eben auch seinerzeit die Idee, es muss auch ein kulturelles Aushängeschild geben, es muss ein Leitprojekt geben. Und so ist das Klavierfestival Ruhr gegründet worden, eben aus einer völlig privaten Initiative heraus. Das ist der Geist und die DNA des Festivals bis heute. Und es sind schon langjährige Bindungen an bestimmte Sponsoren, Stiftungen, Privatpersonen, die aber gleichwohl nie gegeben sind. Also die sind schon jährlich, nicht nur jährlich neu zu besprechen, sozusagen an einem bestimmten Stichtag, sondern das ist Beziehungspflege. Das ist eigentlich klar. Ich kümmere mich ständig darum, ich mache das auch gerne, Anlässe zu schaffen, Rahmenbedingungen für gute Begegnungen, wo die Menschen, also ich spreche jetzt von den mezenatisch engagierten Menschen, die uns ermöglichen, uns begegnen, den Künstlern begegnen und spüren, warum es Sinn macht, diese Veranstaltung zu fördern. Und das Gleiche mache ich auch bei den Sponsoren, wo wir gewerblich unterwegs sind, wo ich das Konzert im Grunde als ein Werbeprodukt verstehen muss und versuche auch immer wieder, mich neu in die Sicht des Kunden zu versetzen und zu fragen, auf welche Weise er Wirkung entfaltet. Und das hat sich schon auch verändert.
Das ist interessant. Sie benutzen ein Vokabular, wo manch einer in dieser Runde schon aufschrecken würde. Sie haben von Kunden gesprochen. Also Sie gehen ganz anders marktwirtschaftlich ran. Herr Zellerstrass, Sie sind der erste Beigeordnete der Stadt Oberhausen als Kulturdezernent. Ich weiß, dass Sie großer Kulturliebhaber sind. Zugleich sind Sie im Personalunion Kämmerer. Der Gasometer Oberhausen wurde 88 stillgelegt. Da gab es sensationelle Ausstellungen. Ich erinnere mich an die großen Christo-Ausstellungen bei Bill Viola und ähnliches. Wie finanzieren Sie in einem schwierigen Umfeld, nenne ich es mal, kommunale Kultur?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist echt, echt schwierig. Der Gasometer ist ein schönes Beispiel. Es ist die einzige Kultureinrichtung, die wir haben, die sich durch Eintrittsgelder vollständig finanziert. Ausgenommen die Instandsetzung. Alle 15, 20 Jahre muss die Außenhaut des Gasometers instand gesetzt werden. Das wird durch Fördermittel des Bundes, ist bisher durch Fördermittel des Bundes und des Landes finanziert worden. Aber der Rest, der gesamte Betrieb, die Ausstellungen finanzieren sich durch die Eintrittsgelder. Das ist aber auch die einzige Kultureinrichtung, die das kann. Alle anderen finanzieren sich größtenteils mit öffentlichen Mitteln. Und das ist natürlich hartes Brot, das zu erkämpfen in der Haushaltsaufstellung, weil natürlich die Finanzsituation in den Kommunen eine absolute Katastrophe ist. Das macht natürlich, gerade bei der Kultur ist das besonders schwierig, die Finanzierung dann auch langfristig sicherzustellen, weil sie sich immer in einem Konflikt befinden mit anderen Bereichen, die vermeintlich wichtiger sind als die Kultur. Und das macht es nicht ganz einfach. Trotzdem gelingt es in Oberhausen glücklicherweise. Und man muss feststellen, dass diejenigen, die aus privater Initiative sich an diesen Finanzierungen beteiligen wollen, doch relativ gering ist. Vielleicht sind wir nicht sehr erfolgreich im Einwerben von Mitteln, aber ich glaube, die Zeit auch bei Privaten für Mittel, für bestehende Kultureinrichtungen ist extrem schwierig.
Ich ärgere Sie mal zu Beginn höflich und sage, die Frau Zagrosek tritt mit ihrem Klavierfestival in sehr vielen Städten des Ruhrgebiets auf, unter anderem auch im Ebertbad in Oberhausen. Macht die Kulturarbeit und Kulturpolitik, die eigentlich Ihr Job wäre?
Ach, ich glaube nicht. Ich muss dazu sagen, wir haben ja einen sehr breiten Auftrag. Wir haben den Auftrag, möglichst kulturelle Bildung zu machen. Wir haben den Auftrag, verschiedenste Kulturformate für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Wir haben den Auftrag, möglichst breit Kultur anzubieten, dass wir auch möglichst viele Menschen aus unserer Stadt mit Kulturangeboten erreichen. Und das zusammen ist durch ein sehr, wie ich finde, wunderbares Festival eigentlich gar nicht zu leisten. Wir haben Kontakt zu allen Schulen in unserer Stadt und bieten Formate für die Schulen an, Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer und entsprechende Kulturangebote im Theater, mit der Ludwig-Galerie, mit der Bibliothek. Wir haben in jeder Schule eine Schulbibliothek mittlerweile. Das heißt, das sind alles Dinge, die sie nicht mit privat oder so gut wie kaum mit privatem Geld finanzieren können und was dazu kommt, die auch private Institutionen so in der Form, zumindest ist das mein Eindruck bisher, hat sich noch keiner gefunden, der bereit wäre, da zu investieren, auch kaum finanzierbar sind.
Frau Zagrosek, bitte.
Bis auf Schulbibliothek kann ich hinter die meisten Positionen einen Haken machen, was das Klavierfestival Ruhr angeht. Ich will nicht behaupten, dass ich Ihren Job mache, lieber Herr Zalastras, ganz sicher nicht. Aber es ist schon erstaunlich und es ist für mich auch wirklich das entscheidende Incentive gewesen, warum ich mich für das Klavierfestival Ruhr entschieden habe und seinerzeit von Stuttgart nochmal einen Regionswechsel vorgenommen habe und nach Essen gezogen bin. Wir machen ein Education-Programm, das unterjährig während des ganzen Schuljahres stattfindet, in Bochum, in Duisburg. Und da erreichen wir etwa 1200 Kinder jeglichen Alters, also auch frühkindliche Bildung. In den Kindertagesstätten haben wir inzwischen begonnen mit Musik, mit Tanz, mit Klavier und Singen. Das wird finanziert langfristig durch Stiftungen. Das ist sicherlich kein Bereich, in dem Sponsoring bisher eine Rolle spielt. Aber kulturelle Bildung gehört zum Klavierfestival Ruhr, wie es eigentlich zu jeder Kultureinrichtung, ob öffentlich oder privat finanziert, inzwischen gehört. Und Sie können sich vorstellen, bei jedem Gespräch um Sponsoring, um Förderung, um Spenden spielt es eine Rolle. Wie versuchen wir Teilhabe zu ermöglichen?
Ich habe das schon erlebt, Frau Zagrosek, dass Sie da viel Wert drauf legen und in Duisburg-Marxloh oder auch in Essen in der Volkwang-Schule integrative, inklusive Gruppen auf die Bühne holen, Schüler, Kinder, die noch nie im Leben vorher gehört haben, was Debussy oder Beethoven ist, Brahms oder Schumann, sondern einfach erstmal mit der Musik in Berührung kommen. Zugleich bin ich Herrn Zalastras dankbar, weil er hat nämlich mit einem Vorurteil aufgeräumt. Als Kämmerer und Kulturdezernent kümmert er sich nicht nur um Museum und Oper, sondern der muss sich gerade auch um Bibliotheken, Volkshochschulen, kulturelle Bildung, Musikschulen und sowas kümmern. Lorenz Deutsch, danke für Ihre Geduld. Als Vorsitzender des Kulturrats NRW gucken Sie sozusagen aus so einer gewissen Flughöhe auch drauf. NRW ist das Bundesland mit dem höchsten Kommunalisierungsgrad der öffentlichen Ausgaben für Kultur. Mal sehr plump gefragt, können wir uns kommunale Kultur noch so erlauben wie bislang?
Ja, das ist eine Frage, die wird aktuell in den Rathäusern, in den Kämmereien diskutiert. Und ich fürchte, da werden die Antworten immer spärlicher. Ja, Herr Zalastras hat das schon angedeutet. Die Zeiten sind schwierig. Gewerbesteuereinnahmen brechen weg und so weiter. Und entsprechend werden die Gürtel, wie es immer so schön heißt, irgendwie jetzt gerade enger geschnallt. Und man muss sich die Frage stellen, was kann man noch machen? Und welche Alternativen gibt es eigentlich? So habe ich ja unsere Verabredung jetzt verstanden, dass man sich auch...
Sie haben sich mal unbeliebt gemacht, als wir mal in Neuss im Theater vor einem knappen Jahr zusammensaßen und Sie gesagt haben, das wird so nicht weitergehen. Die Zuwendungen in der Höhe werden nicht mehr so fließen. Da haben Sie ziemlich einen Gegenwind geerntet, ne?
Ja, aber ich glaube, man muss schon mit einer gewissen Ehrlichkeit auf die Situation schauen und eben dann auch mit einer Überzeugung nach Alternativen suchen. Ich fand Ihren Dialog gerade ganz interessant, weil da irgendwie so eine kleine Wasserscheide deutlich wurde durch Ihre Nachfrage, ob nicht Frau Zagrosek den Job von Herrn Zalastras macht. Und diese Wasserscheide ist ja irgendwie, läuft die oft so, dass die richtige Kultur, die muss irgendwie von der Öffentlichkeit gefördert werden. Und wenn das irgendwo anders ist, dann kommt schon fast so eine Mängelanzeige, ach, das macht jetzt nicht die Kommune, das macht jetzt nicht das Land. Können die das nicht mehr? Anstatt genau das Gegenteil zu machen und mal zu begrüßen, dass das passieren kann und wertzuschätzen, was auch jenseits öffentlicher Kulturförderung da ist, schon und vielleicht auch möglich sein könnte. Also wir haben so eine Neigung dazu zu sagen, der eigentliche Ritterschlag, der Hochkulturelle, der passiert genau dann, wenn öffentlich gefördert wird. Und Privates ist dann irgendwie entweder so eine Liebhaberei oder irgendetwas, was sich Vermögende leisten oder Firmen für ihr Geschäft nutzen. Aber es ist irgendwie dann schon so ein bisschen kontaminiert von irgendwas.
Ja? Verdächtig.
Ja, genau. Und aus diesem Mindset müssen wir, glaube ich, ganz grundsätzlich raus und auch als Öffentlichkeit mal willkommen heißen zu Bedingungen, über die man mal diskutieren muss.
Ja? Frau Zagrosek, Sie waren gerade dabei, Fahrt aufzunehmen. Ich versuche mal, die Fahrt wieder aufzunehmen. Haben wir in Nordrhein-Westfalen, auch mit Ihren Erfahrungen aus Niedersachsen und Baden-Württemberg, eine unausgeprägte, ich mach's noch dicker, unterentwickelte Stifter- und Förderkultur?
Ich bin ja jetzt seit 2,5 Jahren erst im Ruhrgebiet. Muss vielleicht auch wirklich einschränkend sagen, dass ich besonders aufs Ruhrgebiet gucke und noch nicht für ganz NRW sprechen kann. Ich würde das eigentlich nicht sagen, nach dem Augenschein nach. Schauen Sie, was in den letzten 25 Jahren hier kulturell stattgefunden hat. Da ist eine Ruhrtriennale gegründet worden. Da sind Konzerthäuser in Essen und Dortmund gebaut worden. In Bochum erst vor 10 Jahren das wunderbare Anneliese Brost Musikforum. Und das auch mit Stiftungen, mit Hilfe von Stiftungen, also nicht nur mit öffentlichem Geld, sondern da ist die RAG-Stiftung zu nennen, die Krupp-Stiftung, die Brost-Stiftung, die signifikante Beträge geben und Beiträge dazu leisten, dass hier ein vielseitiges, ein spannendes kulturelles Leben herrscht. Also nee, unterentwickelte Förderkultur kann ich eigentlich nicht bestätigen. Was ich beobachte, ist, dass es inzwischen ein immer stärkeres Verlangen seitens der Fördergeber gibt nach, sagen wir mal, einer nachweislichen gesellschaftlichen Relevanz des vorgelegten Programms, dass es geht auch ein bisschen in die Richtung dessen, was Herr Deutsch eben angesprochen hat, dass man also.
Also es reicht nicht, den Vorstandsvorsitzenden zufriedenzustellen, dass der einen schönen Abend hat. Also ich mache es jetzt mal sehr plump.
Nur für die Schönen und Reichen, sondern bildungsferne Milieus einbeziehen, Teilhabe ermöglichen, dieser ganze Sprech, sich auf armutssensible Weise öffnen und so weiter. Das ist verlangt und das ist auch richtig. Das sind ja auch die gesellschaftlichen Probleme und keiner möchte ein abgehobenes Kulturprogramm eben, wie gesagt, nur für die Schönen und Reichen machen. Aber, und da ist es eben, das ist eben bei den Stiftungen auch längst angekommen, dass das diese Komponenten mit dazugehören, wenn man förderfähig sein möchte.
Herr Zellastres, wenn Sie das so hören, müssten Sie zwei ja dringend irgendwie mal sich annähern. Ich habe Sie auch eingeladen, damit Sie uns mal ein bisschen reinen Wein einschenken. Ich komme mal mit einem Vorurteil um die Kurve. Sagen wir mal, ich bin kleiner Unternehmer irgendwo im Rheinland, habe ein Sanitärunternehmen oder was auch immer, bin kunstsinnig und sage zum Museumsdirektor, hör mal, die nächste Ausstellung, da finanziere ich dir deinen Katalog. Und dann sagt er, nee, kannst du nicht. Ich bin eine kommunale Einrichtung, ich muss das europaweit ausschreiben. Ist es so schlimm? Gibt es nicht Möglichkeiten, die Dinge auch zu vereinfachen, um auch privates Geld, um Bevölkerung einzubinden, zu fördern? Was sagt Ihre Erfahrung?
Natürlich geht das und das machen wir auch sehr intensiv. Das ist ein schönes Beispiel, was Sie genannt haben. Wir haben einen Förderverein gegründet für fast jede Kultureinrichtung, die wir haben. Und in diesem Förderverein sind natürlich insbesondere Menschen, die die Kultur unterstützen wollen und nicht nur ihre eigene ehrenamtliche Arbeit einbringen, sondern auch Geld zum Teil, die dann auch solche Kosten übernehmen. Wir haben ein großes Kunstwerk vor die Ludwig-Galerie gestellt. Das ist nur mit privaten Mitteln finanziert worden. Da ist kein städtisches Geld hineingeflossen. Das war absolutes Engagement. Das funktioniert in vielen Einzelfällen sehr, sehr gut, aber es funktioniert nicht für die flächendeckende Abdeckung dessen, was wir an Kulturangebot machen. Das ist zumindest meine Erfahrung an der Stelle. Für so eine einmalige Aktion finden Sie Leute, wenn Sie suchen, wenn Sie Leute ansprechen, das funktioniert im Ruhrgebiet super. Aber wenn Sie jetzt den Normalbetrieb abdecken müssen, die Volkshochschule, das Museum oder das Theater, dann finden Sie niemanden, der wirklich die Gesamtkosten als Privater trägt. Diese Tradition gibt es hier nicht. Das ist in anderen Ländern im Übrigen ganz anders. Also wenn Sie in Großbritannien unterwegs sind, da gibt es eine ganz andere auch Kultur des privaten Engagements in der Kultur. Das ist hier nicht so weit verbreitet. Das muss man einfach dazu sehen. Und Sie haben es immer wieder auch mit, naja, sagen wir mal, mit Krämerseelen zu tun, die dann sagen, naja, 500 Euro hätte ich übrig bei einem Riesenunternehmen, wo ich dann denke, naja, das ist jetzt aber auch nicht so das, was mich jetzt nach vorne bringt. Also auch das gibt es, diese Erfahrung machen Sie ja auch. Und es ist wirklich nicht so, dass wir nicht Klinken putzen und versuchen, möglichst viele Menschen, insbesondere diejenigen, die auch finanzielle Möglichkeiten haben, einzubeziehen.
Frau Zergosek, ich muss eine Frage stellen, damit sie nicht unterschlagen wird. Und dann haben wir das, glaube ich, hoffentlich schnell abgearbeitet. Wie unabhängig sind Sie beim Entfalten Ihres Programms? Müssen Sie auf Ihre Förderer Rücksicht nehmen, weil die Notarsgattin sagt, ach, ich höre gern Brahms, dann muss Brahms ins Programm.
Ich bin tatsächlich oder ich fühle mich vollständig unabhängig und das liegt an dem, was ich eingangs sagte, dass ich ein so fein ausziseliertes Netzwerk an Förderern und Sponsoren habe. Natürlich weiß ich bei einigen Sponsoren, die laden viele Kunden ein, da geht es um ein großes Konzert in einem großen Saal, das muss erfolgsversprechend sein, das muss unterhalten, das wird jetzt keine zeitgenössische Musik sein, die ich da vorschlage. Aber wenn ich die zeitgenössische Musik aufs Programm bringen möchte, wir haben jetzt gerade im Februar den 100. Geburtstag von George Kurtak ein ganzes Wochenende lang gefeiert, dann weiß ich wiederum, es gibt Stiftung X und Stiftung Y und vielleicht noch eine Privatperson, die ich ansprechen kann, die mir das ermöglichen. Und so setzt sich eben durch die vielseitige Ermöglichungsstruktur des Klavierfestivals, so möchte ich es mal nennen, ein Bild zusammen, das auch ein total vielseitiges Programm ermöglicht.
Ja, verlieren Sie noch ein Wort über diese Programmweite. Neulich beim Frühstück las ich in der überregionalen meinungsbildenden Tageszeitung von Helge Schneider Konzert in der Grugerhalle, was Ihnen überregionale Aufmerksamkeit gibt. Andererseits, Sie haben es schon mal angedeutet, machen Sie auch Education-Programme, machen also aktive Kulturpolitik oder mit einem Fachwort sogenannte aufsuchende Kulturpolitik, gehen in Anführungszeichen schwierige Stadtteile rein, haben da Büros und ähnliches. Wie sieht Ihr Portfolio aus? Also das ist nicht der der klassische Klavierabend in der historischen Stadthalle Wuppertal alleine.
Richtig, genau. Nee, ich bemühe mich da wirklich um eine Vielfalt und das ist ein ständiger Prozess, das auch von Jahr zu Jahr ein Stück weit neu zu erfinden. Das finde ich ist auch die Aufgabe eines Festivals, da immer nochmal einen neuen Dreh zu finden. Also was die Musik angeht, da finden Sie bei uns Jazz, Piano, klassische Musik, der größte Anteil ist sicherlich die klassische Musik, das große Klavier-Solo-Rezital. Es ist aber, seit ich das mache, auch Klavier und Elektronik als neue Reihe aufgelegt worden. Da haben wir eine Spielstätte in Gelsenkirchen.
In der profanierten Kirche, ne?
Richtig, genau. Und wir waren bis dahin seit längerem nicht mehr in Gelsenkirchen überhaupt vertreten. Und das war mir, ich sag mal, ein Dorn im Auge, von Stuttgart aus noch blickend und planend. Wie kann das sein, dass wir nicht in Gelsenkirchen veranstalten? Und dann hatte ich eben auch diese Idee von Klavier und Elektronik, habe die Kirche gesehen, dachte, das passt zusammen. Jetzt machen wir hier etwas und schlagen hier wieder einen Anker auf.
Herr Zalastras, als wir bei einem Vorgespräch telefonierten, musste ich schmunzeln, weil Sie mich auf was aufmerksam gemacht haben. Eine Frage, die ich Ihnen im Vorfeld geschickt habe, da haben Sie gesagt, die würde ich am liebsten gerne umdrehen. Nämlich meine Frage lautete, gibt es eigentlich sowas wie eine Beratungsstelle beim Land für kommunale Kultur? Und da mussten Sie schmunzeln, weil Ihr Argument andersrum funktioniert, ne?
Ja, eigentlich bräuchte es eine Beratung des Landes durch die Kommunen, weil wir das Gefühl haben, dass die Landesregierung eigentlich wenig Erkenntnis hat und wenig weiß, wie die Kulturarbeit vor Ort funktioniert und was erforderlich ist, damit das auch am Laufen gehalten wird. Ich finde, und da wäre eigentlich eine Beratung der Kommunen für das Land sehr, sehr hilfreich, wenn das Land sie dann entsprechend auch annehmen würde. Ich will aber nochmal darauf zurückgehen, was das Klavierfestival macht. Das finde ich großartig und ich finde es auch wichtig, diese gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen und in Stadtteile zu gehen und dort besondere Angebote zu machen. Ich will mal den Unterschied darstellen, über was wir denn dann in den Kommunen sprechen. Wenn ich das eben richtig mitgekriegt habe, dann haben Sie ein Angebot für 1200 Kinder, die entsprechend besonders gefördert werden. Das finde ich großartig. Bei mir ins Theater gehen über 20.000 Kinder in jeder Spielzeit, um die Möglichkeit zu haben, sich ein Theaterstück anzugucken. Das versucht jedes Theater im Ruhrgebiet. Das ist ein flächendeckendes Angebot. Und da ist nämlich jetzt der entscheidende Unterschied, dieses Angebot der kulturellen Bildung, der Möglichkeit, möglichst in die Breite für möglichst viele Menschen ein Kulturangebot zur Verfügung zu haben, kriege ich leider nicht privat finanziert. Keine Stiftung übernimmt die Gesamtkosten für ein solches Basisangebot. Ich habe eine Stiftung, die finanziert und unterstützt mich, dass ich die Preise im Gasometer für Schülerinnen und Schüler nicht erhöhen kann. Aber trotzdem bleibt natürlich ein Bedarf und auch Geld, was wir einnehmen müssen, auch von Schülerinnen und Schülern, weil wir sonst die Gesamtkosten nicht gedeckt bekommen. Also es ist schon so, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ein Festival leisten kann und dem, was die kommunale Arbeit als Kulturangebot für die Menschen in der gesamten Region zur Verfügung stellt. Das ist ein Riesenwerk, was da bewegt wird, was immer schwieriger zu finanzieren ist, das ist völlig richtig, und wo wir sehr froh wären, wenn es private Finanziers gäbe und Stiftungen, die dort reingehen und sagen, unser Stiftungskapital, unser Geld, was wir zur Verfügung stellen, stellen wir den Kommunen zur Verfügung. Das ist leider aber zu selten der Fall. Das muss man einfach sehen.
Interessant, was er sagt, Herr Deutsch, als ehemaliger Landeskulturpolitiker müsste das auch für Sie interessant sein. Es gibt jetzt die Landeskulturberichte, wo das zum ersten Mal auch ein bisschen aufgeschlüsselt wird und die sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die sagen, dass die empfohlenen Rechtsformänderungen im Rahmen der Verwaltungsreform der 90er Jahre eine nachhaltige Wirkung im Kulturbereich noch nicht entfalten konnten. Also da ist wenig Bewegung offenbar drin, denn es gibt ja Modelle wie in Essen, dass das Volkmann-Museum zum Beispiel für die stehende Sammlung freien Eintritt an manchen Tagen ermöglicht und die Einnahmeausfälle dann, wenn ich so richtig wiedergebe, durch die Krupp-Stiftung kompensiert werden. Also es gibt ja schon Ideen, das in der Breite anzubieten, wie es Herr Zalastras ja auch tut.
Ja, das ist, jetzt müssen wir, glaube ich, die Sachen richtig gut auseinandernehmen. Ich stimme Herrn Zalastras zu. Man muss sozusagen die grundständigen Angebote, da wird man jetzt, glaube ich, keine großen Erfolge feiern, wenn man meint, das könne man jetzt über private Zuwendung irgendwie von der kommunalen, von den kommunalen Schultern nehmen. Das wäre vielleicht auch nicht richtig. Also das ist dann doch, also um mal diesen Begriff zu benutzen, sowas wie Daseinsvorsorge, wo es ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit gibt, zu sagen, so, also liebe Kommunen, das müsst ihr leisten. Gleichzeitig müssten aber die Kommunen sich auch nochmal überlegen, was ist denn vielleicht auch im Sinne von dem, was Frau Zagosek da sagt, auch vermittelbar für andere. Ja, und sie hat das ja schön unterschieden eben, dass man vielleicht auf Sponsoren und ihre Bedürfnisse dann auch eingehen muss, sich mal überlegen, was hat denn jemand eigentlich wovon und dann mal so in seinem Portfolio gucken, was hat man denn da, wo man das vielleicht anlegen kann? Was ist für tatsächlich privates, mäzenatisches Engagement interessant? Solche Beispiele wie Volkwang sind natürlich spektakulär. Da steckt auch lokal die tief verankerte Krupp-Stiftung hinter. Das sind natürlich besondere Glücksfälle auch. Aber es ist auch schon quasi öffentlich fast. Ja? Also es sind ja sehr spezielle Konstellationen.
Ich gehe mal einen Schritt weiter, Herr Zellerstrass. Fürchten Sie irgendwann Schließungen? Also ein beliebtes Beispiel sind aufgrund des sogenannten Herrenberg-Urteils, ich will das jetzt nicht vertiefen, wir haben das hier schon gemacht im WDR3-Forum, die Musikschulen zum Beispiel. Da gibt es doch bestimmt ein paar Sorgenkinder, wo Sie auch denken, also wenn ich hier in ein, zwei Jahren aufhöre, nach über 20 Jahren öffentlicher Tätigkeit als Dezernent, früher für Jugend und Sport, jetzt für Kultur und Finanzen, ich möchte nicht, dass da irgendein Haus geschlossen wird, oder?
Nein, das möchte ich mit Sicherheit nicht und im Augenblick befürchte ich das auch nicht, obwohl das schwieriger wird. Wir sparen auch in den Häusern, das ist keine Frage.
Wie tun Sie das? An Personal, am Angebot, dünnen Sie Angebot aus?
Also wir machen das in sehr enger Kooperation mit dem Haus. Wir sind jetzt hingegangen und haben mit dem Theater vereinbart, eine Einsparung von 600.000 Euro jährlich, aber die muss nicht schon im nächsten Jahr erbracht werden, sondern die baut sich strukturell auf und ist mittelfristig dann bei 600.000 angekommen, sodass das Theater in eigener Entscheidung die Möglichkeit hat, sich strukturell an die Mittelkürzung anzupassen. Gleichzeitig haben wir dem Theater aber auch signalisiert bzw. Per Ratsbeschluss festgelegt, dass sie die Tarifsteigerung in voller Höhe erstattet bekommen. Also das heißt, der Etat wächst, aber nicht so stark, wie er sonst gewachsen wäre. Das ist eine Vereinbarung, die wir getroffen haben, die spart uns Geld und ermöglicht dem Theater eine mittelfristige Planung, die verlässlich ist. Also so können Sie natürlich auch Aufwand reduzieren, Kosten sparen und gleichzeitig aber auch das Angebot aufrechterhalten und auch in einer entsprechenden Qualität. Also es gibt schon, sag mal, Methoden, Geld einzusparen, die nicht dazu führen, dass wir die Häuser schließen müssen. Das würde ich aber auch dringend empfehlen, dass man das versucht zu verhindern und zu vermeiden, weil sonst werden wir innerhalb von kürzester Zeit hier eine absolute Kulturwüste erleben. Denn nur das, was mit privatem Kapital finanziert wird, am Leben bleibt, dann hätten wir in Oberhausen kein Stadttheater mehr, kein Museum, hätten nur noch das Musical und die Arena, die dort große Konzerte anbietet, das wäre schwierig. Selbst das Ebertbad könnte ohne städtische Unterstützung gar nicht überleben.
Frau Zagosek, ich wiederhole nochmal mein Beispiel mit dem Handwerksbetrieb, eben, dass ich Herrn Zellerstrass gefragt habe. Hätte ich bei Ihnen eine Chance, mich engagieren zu können? Oder sagen Sie, Sie kommen bei mir erst durch die Türe ab einem sechsstelligen Betrag?
Nee, ja. Jeder hat eine Chance, da mitzumachen. Es gibt auch gute Beispiele, also gerade in Oberhausen, in Dienstlaken fällt mir ein, in Schwellen, wo wir übermorgen das nächste Konzert haben. Da sind es mehrere Sponsoren, die sich mit vierstelligen Beträgen engagieren und sich zu einer Initiative zusammenschließen, wo dann in der Summe eine Summe zustande kommt, die dieses Konzert ermöglicht. Und das sind mit die schönsten Abende, weil man da merkt, da gibt es Menschen, die dahinter stehen, denen ist es wichtig, einen Beitrag zu geben und das Klavierfestival zu sich zu holen, um wieder anderen Menschen einen tollen Abend, eine gute Zeit mit fantastischen Begegnungen zu ermöglichen. Also dieser menschliche Faktor, das, was häufig als Herzblut beschrieben wird, das ist etwas, was solchen Konzerten nochmal einen anderen Charakter verleiht.
Es soll ja auch Kinder geben, die zum ersten Mal im Theater sagen, haben die den ganzen Text auswendig gelernt oder hat der Pianist etwa diese ganze Partitur, die er da spielt, auswendig gelernt und dann geht bei denen Mund und Augen auf und sagen, wow, das ist Kunst. Also ich will jetzt nicht zu intuitionistisch klingen nach Bauchgefühl, Romantik oder sowas, aber die Berührung mit Kunst und Kultur zu ermöglichen, ist doch einer der vornehmsten Ziele, gerade auch, wir reden immer über Kultur im ländlichen Raum und riesige Programme. Ich meine, das ist doch ein wunderbares Beispiel, wie man es auf die Beine gestellt kriegt, Herr Zalastras, oder?
Ja, das machen wir ja auch. Das ist schon, ist ja auch unser Ziel, aber wir machen es eben flächendeckend. Das ist der Unterschied. Es ist nicht ein Konzert, was stattfindet, sondern das sind dann ganze Reihen Sinfoniekonzerte, die wir versuchen durchzuführen, um auch viele Menschen zu erreichen. Der Musikschulleiter, der die Sinfoniekonzerte bei uns organisiert, hat jetzt angeregt, und es ist jetzt gestern beschlossen worden im Rat, die Eintrittsgelder für Schülerinnen und Schüler der Musikschule für diese Konzerte zu streichen. Das haben wir auch gemacht, also ist jetzt beschlossen worden. Also versuchen möglichst viele dieser Aha-Effekte, dieser Bewunderung bei Kindern und Jugendlichen zu erzeugen. Das ist eines unserer Hauptziele und da wenden wir sehr viel Energie auf und das funktioniert auch sehr gut. Also das muss man sagen, das ist eines unserer vornehmsten Ziele.
Ich würde an der Stelle, wenn es geht, gerne noch mal kurz etwas sagen zu unserem Education-Programm. Das ist jetzt nicht der Rahmen, um das in extenso vorzustellen. Ich möchte nur einmal kurz sagen, das ist kein Projekt, das wir verfolgen, um einen Aha-Effekt zu erzeugen, um den unbeleckten Kindern die große Welt der Musik vorzuführen. Es geht genau in die andere Richtung. Wir gehen in die Schulen, sind fest verankert in den Stundenplänen mit dem Ziel, den Kindern eine Förderung zukommen zu lassen über das, was wir musikalisch mit ihnen machen. Und das, was wir davon mitnehmen, was wir lernen, was wir sehen, hat mindestens so einen Impact wie das, was wir geben. Und am Ende des Schuljahres ist es dann meistens so, dass im Laufe des Schuljahres so viel erarbeitet wurde, so viel erdacht wurde von den Kindern. Es sind eigene Kreationen, die sie dann auf die Bühne bringen und die wir dann während des Festivals präsentieren. Das ist schön am Ende des Schuljahres, aber ich glaube, die wichtige Arbeit findet jeden Tag hinter, ich sag mal, verschlossenen Türen in den Klassenräumen statt. Also will nur mal sagen, es geht nicht darum, ein Publikum von morgen aufzubauen und die in unsere Säle zu bringen,
nein, um Gottes Willen,
Zuschauer zu machen, sondern sie zu aktivieren, ihnen etwas mitzugeben.
Da muss ich kurz rein, wenn ich so verstanden worden bin, dann ist das völlig falsch. Das machen wir natürlich auch insbesondere aus dem Aspekt, dass wir Kindern und Jugendlichen in der Persönlichkeitsentwicklung ganz besonders fördern und helfen wollen. Sie unterstützen dabei, sich zu entwickeln. Das ist jetzt nicht, und trotzdem findet ein Aha-Effekt bei Kindern und Jugendlichen immer wieder statt. Und das macht es ja nochmal so besonders an der Stelle.
Kunst geht nach Brot, Kulturfinanzierung in NRW. Das ist unser Thema im WDR3-Forum. Gerade hat Apostolos Zalastras gesprochen, der Kultur- und Finanzdezernent der Stadt Oberhausen, vor ihm Katrin Zagrosek, die Intendantin des Klavierfestivals Ruhr. Und damit das nicht zu himmelblau wird, will ich dann doch mal einen Problemfall von solcher privaten Förderung ansprechen. Herr Deutsch, Sie können sich denken, was kommt. Es ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert her. Da wurde landesseits als erstes großes Projekt eine Public-Private Partnership mit dem Museum Kunstpalast gefeiert. Das war alles ganz toll und alle haben gejubelt und wenige Jahre hat es bestanden und dann ging es in die Brüche, weil dann plötzlich die Unternehmensleitung gesagt hat, also da können wir uns nicht mehr finanzieren oder engagieren. Der Betriebsrat steht uns auf den Füßen, wir haben Entlassungen und Ähnliches. Dann war das Engagement zu Ende. Das ist die Schattenseite von Janssen, ne?
Ja, das ist so eine, im Grunde ein Sponsormodell, etwas institutionalisiert gewesen. Und dann ist der Partner, kann man ja sagen, E.ON ja, seinerzeit unter Druck geraten. Also das war die Zeit von Fukushima und Co. Und plötzlich war es auch im Energiemarkt schwierig. Und dann hat man sich entschlossen, sich wieder zurückzuziehen. Und eigentlich war das angedacht als langjährige Kooperation, aber man hat halt gelernt, das ist dann doch irgendwie konjunkturabhängig, so ein Engagement. Also ja.
Also Königsweg ist das nicht.
Ja, Königsweg, es kann ein Weg sein. Und man muss sich, glaube ich, dann sehr gut die Bedingungen angucken, unter denen man da sowas eingeht. Für den Kunstpalast war das ja, also das sah kurz sehr finster aus, dass man gar nicht, die haben neue Modelle entwickelt, Also man kann das auch überleben. Und ich finde, er macht ja ein großartiges Programm inzwischen. Man muss halt diese Modelle sehr gut abklopfen. Und zu glauben, jetzt ist man da in Safe Haven eingelaufen, ist sicher ein Fehler. Also
ich glaube, wir sind auch gar nicht mehr in einer Zeit, in der es Safe Havens gibt. Und ein Königsweg war es sicherlich oder war es eventuell zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Konstellation. Vom Kunstpalast sprechend sieht man jetzt, was er unter anderem durch seinen Freundeskreis öffentlicher Aufmerksamkeit und auch an Kapital erhält. Und das ist jetzt vielleicht das, was in diese Zeit dort passt und wo einfach unheimlich viel gelingt. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Anmerkung, dass die Zeiten sich stärker verändern als früher.
Frau Zadrosek, ich würde schon auch davor warnen, dass man aus einem Beispiel, wo vielleicht durch die Veränderung von Zeiten, von Rahmenbedingungen ein Modell mal schwierig wird, zu sagen, ja, das geht gar nicht, wir müssen uns wieder komplett zurückziehen auf öffentliche Finanzierung, da wissen wir, was wir haben, da können wir Steuern einnehmen und die müssen wir dann nur noch so verteilen, dass die Kultur davon profitiert. Auch das gerät ja jetzt gerade unter Druck. Ja, auch da ist jetzt ein konjunkturelles Problem. Und man sieht, das ist dann auch kein Königsweg. Ja.
Frau Zagrosek, ich habe eben dem Herrn Zalastras angekündigt, ihn zu ärgern. Der Fairness halber müssen Sie das jetzt auch mal aushalten. So ganz voll frei finanziert sind Sie am Ende doch dann doch nicht. Denn Sie nutzen ja, Sie haben gerade auch von Düsseldorf gesprochen, also den Schumann-Saal zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Sie nutzen doch kommunale, lokale Infrastruktur für Ihre Konzerte.
Als
Mieter, ich wusste, dass das kommt.
Ja, ne? Also ist ja so, die Mieten, die diese Häuser durch uns erlösen, tragen natürlich auch dazu bei, ihren Betrieb zu gewährleisten.
Da haben beide was von.
Ja. Mhm.
Sie haben eben schon so ein bisschen die Frage beantwortet, wenn jemand vermutet, Sie würden nur Arriviertes, Etabliertes anbieten, dann ist das Unsinn, ne?
Ja. Ja, es ist sogar so, das passiert nicht selten, dass ich irgendwo hinreise, mein schönes Programmbuch in der Hand habe, jetzt am letzten Wochenende wieder in Wien, zeige es jemandem und er sagt, wie, das ist alles privat finanziert? Nein, das kannst du mir nicht erzählen. Das ist einfach, und das ist ja gar nicht nur meine Leistung, das ist ja das, was aufgebaut worden ist in 30, 40 Jahren, dass bei diesem Festival sehr viel möglich ist für sehr unterschiedliche Geschmäcker aufgrund dieser gewachsenen Verbindungen in alle möglichen Richtungen, zu Sponsoren und zu vielen Privatmenschen.
Das heißt, damit sind Sie ein Akteur auch des Landeskulturangebots. Beispielsweise, Sie haben, glaube ich, letztes Jahr Herbie Hancock in die Philharmonie geholt. Die Bude war brechend voll, da gab es auch überregionale Konzertbesprechungen und Ähnliches. Aber Sie bieten eben auch das kleine, handverlesene, was weiß ich, experimentelle Streichquartett beziehungsweise Klavierquartett oder sowas an, ne?
Ja, natürlich. Wir experimentieren auch und denken uns andere Formate aus. Publikum alles mal nur auf der Bühne, 120 Personen. Und dann sitzen wir uns um ein gedämpftes Stand-up-Piano herum und hören und lauschen, muss man fast sagen, einer raren Musik von Gyrgy Kurtak, einer sehr speziellen Musiksprache. Aber das ist, ich weiß nicht, wenn ich das so erzähle, klingt das so nach, ich rühme und preise jetzt dieses Programm. Ich will eigentlich immer nur wieder darauf hinaus zu sagen, Vielfalt ist möglich, auch bei 100% privater Finanzierung.
Herr Zalastras, was sind die Kostentreiber für die Kultur in der Kommune? Ich will jetzt nicht auf diese alte Sache raus, dass Ihnen, was weiß ich, die Nachbarressorts sagen, ach, jetzt kommt er wieder mit seiner Kultur und ich weiß nicht, wie ich hier das Bad saniert kriege oder den örtlichen Sportplatz, irgendwie die Geländer renoviere oder Ähnliches. Was sind die Kostentreiber aus Ihrer Sicht?
Vielleicht bevor ich auf die Kostentreiber zu sprechen komme, nur noch mal zur Einschätzung: Der Kulturetat der Stadt Oberhausen beträgt 2,5% des Gesamtetats. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig zur Einschätzung, dass die kommunale Finanzkrise nicht durch die Kultureinsparungen in irgendeiner Form würde gelöst werden können. Also das ist nochmal ganz wichtig. Kostentreiber sind natürlich die Personalkosten, das ist gar keine Frage. Das sind natürlich auch Energiekosten, die kosten ein Haus aufrechtzuerhalten. Aber mittlerweile haben wir auch einen intensiven Sanierungsstau und Instandhaltungskosten und Investitionskosten, die auf die Kommunen zukommen, insbesondere um ihre Häuser aufrechtzuerhalten. Diese Kosten werden auch durch die Mieten derjenigen, die diese Häuser nutzen, in keiner Weise abgedeckt. Das bleibt öffentlich finanziert, das ist gar keine Frage. Aber die Finanzierung fällt immer schwerer, gerade was diese großen Investitionsbedarfe angeht. Das ist schon echt hartes Brot, gerade für Kommunen wie Oberhausen. Das ist in Düsseldorf mit Sicherheit einfacher. Die bauen jetzt eine neue Oper.
Vor 10 Jahren wollte der OB das Schauspielhaus schließen oder abreißen. In Bonn gibt es eine Diskussion, Oper und Schauspiel zu verändern. Herr Deutsch, es gibt aber doch auch viele privat geführte Bereiche, die haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Die vielen kleinen Privattheater, Clubs, Live-Spielstätten. Es gibt Kunstvermittler, Kulturmanager, es gibt Bars, Cafés, Kneipen. Da ist ja ganz viel unterwegs, was nicht kommunal gefördert wird, ne?
Ja, selbstverständlich. Also wenn man sich das anguckt, ist das auch nicht irgendwie ein kleiner Teil, sondern das ist ein ganz wesentlicher. Also man sagt hier in Köln, die freien Theater haben die gleiche Zuschauerzahl, wie das die städtischen Bühnen erzielen. Also das ist eine ganz, ganz veritable Szene, die mit großen auch Leistungszahlen aufwarten kann, auch wenn das vielleicht nicht das Entscheidende ist. Aber wenn man sich so ein Gefühl dafür verschaffen will, es gibt hier großartige private Museen. Also das bekannteste ist das Schokoladenmuseum. Das hat mehr Besucher als alle städtischen Museen zusammen. Und wir reden jetzt von der Stadt Köln und ihren Museen. Die sind ja nun schon bedeutend. Jetzt ist das, wo ich eben schon mal gesagt habe, ja, das ist ja Schokolade und das ist ja populär oder so. Und anderes, weiß ich, Kabarett, was überhaupt nicht öffentlich gefördert wird. Das ist ja gar nicht so die richtige Kultur. Und die richtige, das ist dann eben, was die Öffentlichkeit macht. Und das, ich finde, aus dieser Struktur müssen wir raus. Wir müssen das viel mehr wertschätzen und ein Stück weit aber auch von unseren Bürgergesellschaften vielleicht auch ein bisschen mehr einfordern.
Hat Herr Apostel gesagt,
diese Gebäude, die uns jetzt so auf die Füße fallen, ja, die in die Sanierung kommen, auch da muss man vielleicht mal nach alternativen Modellen suchen, bei geeigneten Objekten. Ja, also wenn man die Bühnen der Stadt Köln für 1,5 Milliarden macht, dann muss ich mich nicht auf den Weg machen. Aber es gibt andere, kleinere Häuser, da kann man vielleicht auch mit Freundeskreisen Dinge erreichen, an die nicht ausreichend gedacht wird.
Frau Zagosek, aber ich wollte Sie nochmal hören. Schlägt da was Vernünftiges vor, der Herr Deutsch?
Tut er, das fand ich schon bei seinem ersten Statement. Diese Unterscheidung von nur das, was öffentlich subventioniert ist, ist das, was oder gefördert ist, hat sozusagen eben, ich glaube, Sie haben den Begriff Ritterschlag benutzt, so kam es mir jedenfalls vor, ist gut und edel und bewahrenswert und alles Private ist so ein bisschen, naja.
Setzt sich dem Verdacht aus, elitär zu sein.
Ja. Richtig.
Ja, oder populär richtig. Auch.
Elitär oder irgendwie sozio, keine Ahnung, kulturell, liebhabermäßig. Scheint mir auch was sehr Deutsches und ich muss auch sagen, Unsympathisches zu sein. Das schwingt so ein bisschen was an Dünkel und Hochnäsigkeit mit, was uns einfach nicht weiterbringt.
Da muss ich vielleicht ein Stück
bitte.
Widersprechen.
Gerne.
Herr Zellerstraß. Ich erlebe es genau andersrum, dass die Berechtigung, insbesondere jetzt bei der finanziellen Situation, in der sich die Kommunen und auch die gesamte öffentliche Hand befindet, die Berechtigung für öffentliche Kultur immer weiter hinterfragt wird und gesagt wird, das kann man doch auch alles privat organisieren und finanzieren. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, dass man um die Vielfalt, und darum geht es ja auch, es geht darum, die Vielfalt der kulturellen Angebote in unseren Städten, im Land aufrechtzuerhalten und nicht darum, die Vielfalt in ein wie auch immer geartetes einseitiges Modell zu reduzieren, damit ganz viele Angebote zu verlieren. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir genau diese Vielfalt auch erhalten. Und das fängt beim soziokulturellen Zentrum an und endet beim hochklassigen Klavierfestival Ruhr.
Herr Deutsch, Sie wackeln mit dem Kopf.
Ja, weil ich glaube, dass das eine Zangenbewegung ist. Das schließt sich gar nicht wechselseitig aus. Also es gibt die einen, die sagen, das kann man ja alles auch privat finanzieren und dann kommen sie mit den Musicals und sagen, warum geben wir diese Riesensummen in die öffentlichen Bühnen, ignorierend, dass das schon sehr unterschiedliche Dinge sind, die auch mit ganz unterschiedlichen Nachfragestrukturen und unterschiedlichen Produktionsbedingungen zu tun haben. Das ist die eine Richtung, die sagt, ach, diese vielen Ausgaben für die Öffentlichkeit, das brauchen wir alles gar nicht. Und dann gibt es die anderen, von denen habe ich eben gesprochen, die sagen, also wir wollen mit der Öffentlichkeit sozusagen auch öffentlich gesteuert das machen, was wir hochkulturell wahrnehmen und der Rest, das ist irgendwie so ein Wirtschaftszusammenhang, den wollen wir gar nicht. Und ich glaube, das ist eine Zangenbewegung. Und wenn wir nicht aufpassen, dass wir das ordentlich moderiert bekommen und viel cleverer verflochten bekommen, dass das dann irgendwie eher wie so zwei Mühlsteine sind, die die Sache dann erledigen.
Frau Targosek, Sie haben Erfahrung in Niedersachsen, Sie haben Erfahrung in Baden-Württemberg, Sie sind Teil, wenn ich es richtig weiß, Ihrer Kindheit in Wien groß geworden. Es gibt ja kulturaffine Milieus, wo das wie Brot ist, was zum Leben dazugehört. Wie schwierig ist es eigentlich, private Förderer zu finden? Stehen die bei Ihnen Schlange oder sagen die, ach, das war jetzt eine schöne Zeit, das haben wir jetzt mal ein Jahr gemacht, Frau Targosek, aber jetzt engagieren wir uns ganz woanders. Ist das ein Kommen und Gehen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Schlange stehen tun sie nicht, aber wen wir gewinnen für uns, der bleibt auch meistens. Das kann ich schon sagen. Es ist kein Kommen und Gehen so irgendwie jährlich. Und das kann ich für dieses private Engagement, wie also dieses mäzenatische Spendenwesen, wie auch für die Sponsorings sagen. Die Institutionen oder die Persönlichkeiten anzuwerben, das dauert seine Zeit. Das ist so. Das ist mein Job. Und das tue ich, indem ich immer wieder ehrlich auf die Leute zugehe, das Produkt, jetzt bin ich wieder im Marketing-Sprech, Entschuldigung, das Konzertwesen zeige, einlade zu den Konzerten und versuche rüberzubringen, was jetzt für den Sponsor für einen Image-Transfer möglich ist oder für die private Person, was für ein Glückserlebnis, was für sinnvoll verbrachte Stunden bei uns in den Konzerten möglich sind.
Herr Deutsch meinte eben, das sei so eine Art Zangenbewegung. Das eine würde das andere gar nicht ausschließen. Haben wir vielleicht da auch ein bisschen was versäumt oder verschlafen, uns um solche Sachen zu kümmern, weil sie uns vielleicht aus so einer etatistischen Kultur heraus fremd sind? Also wir haben das jetzt schon mehrfach, glaube ich, gehört, dass bei uns so eine Kultur ist, die in dem Moment, wo privates Geld unterwegs ist, denkt man immer gleich, oh Gott, man macht sich abhängig, man wird zum, jetzt benutze ich mal den Sprech der 70er Jahre, zum Knecht des Kapitals oder sowas, ja. Die Autonomie der Kunst geht flöten. Müssen wir da mal ein bisschen breiter uns aufstellen, Herr Zalastras?
Ja, absolut müssen wir das. Wir machen das in Oberhausen. Jetzt liegt das mit Sicherheit daran, dass wir seit über 40 Jahren in der Haushaltskonsolidierung uns bewegen und eigentlich auch darauf angewiesen sind, genau diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Wenn wir nur auf die öffentlichen Mittel setzen würden, dann wäre hier relativ schnell Ende. Deswegen tun wir das auch. Es gibt viel Engagement, das dort genutzt wird. Jetzt ist aber natürlich, sind die Chancen auch sowas zu nutzen, sehr ungleich verteilt. In Oberhausen ist das Durchschnittseinkommen, das verfügbare Durchschnittseinkommen mit das geringste in ganz Deutschland. Also das heißt hier, die Anzahl von Menschen zu finden, die jetzt sich auch finanziell engagieren, ist nicht so groß oder die Chance nicht so groß wie zum Beispiel in Düsseldorf, Köln oder Hamburg, München. Das muss man einfach sehen, aber dafür gibt es viele, die sich mit eigener Zeit und Engagement in die Kultur hineinbewegen und das muss man nutzen. Das ist ganz wichtig. Da würde ich Herrn Deutsch hundertprozentig recht geben. Das machen wir aber auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten hier in der Stadt.
Ja, ich bin Ihnen dankbar für diesen Hinweis, weil das ist natürlich ganz ausschlaggebend, die Sozialstruktur betreffend. Umso wichtiger, Frau Targosek, ist es ja, dass Sie solche Sachen auch anbieten. Ich glaube, neu ist bei Ihnen seit diesem Jahr Werkstattgespräche im Salzlager auf Zollverein. Habe ich das richtig gesehen? Ist das was Neues?
Richtig.
Was treiben Sie da?
Also das ist eine größere Geschichte. Als Festival wechseln wir ja täglich den Ort, heute in Wuppertal, morgen in Bochum und so weiter und so fort. Und bei uns war das Bedürfnis da, mal einen Ort für eine längere Zeit zu bespielen. Dann haben wir das Salzlager gefunden auf Zeche Zollverein, auf dem Kokereigelände und machen da jetzt 10 Konzerte in Reihe. Und dort wollen wir noch ein paar andere Dinge anders machen. Wir wollen uns noch viel mehr als Gastgeber gerieren, als es möglich ist, wenn wir uns irgendwo einmieten. Das fängt an bei der Gebühr, um den Mantel abzugeben, geht weiter bei den Möglichkeiten der Gastronomie, die angeboten werden. Ich sage da immer abgepackte Erdnüsse oder trockene Brezeln, mit denen sich dann der Konzertbesucher, die bis zu 3-4 Stunden, die er bei uns verbringt, abfertigen lassen soll. Das möchte ich anders haben. Dann werde ich natürlich gefragt, ja, wieso machst du das alles? Ist die Musik nicht mehr stark genug? Und ich sage, nee, das hat bei uns mit der Musik zu tun. Es ist eher so, dass ich sorgfältig auswähle, was für Musik auf höchstem Niveau da auf der Bühne gespielt wird. Und ich mich inzwischen gefragt habe, warum tue ich das nicht bei allen anderen Faktoren, die diesen Abend bestimmen, ebenfalls. Denn mein Gast, der Konzertbesucher, nimmt Geld in die Hand, nimmt Zeit in die Hand, fragt seine Liebste oder einen guten Freund, ob er mit ihm dahin fährt. Und ich finde, dann soll auch alles stimmen. Und dazu kommt jetzt eben auch dieses Werkstattgespräch, das wir in der Holzwerkstatt beim Salzlager anbieten. Das ist schlicht und ergreifend eine Künstlerbegegnung vor dem Konzert, um den, einfach gesagt, Menschen hinter dem Bühnenkünstler einmal zu erleben und in einem naberen Gespräch etwas von ihm mitzunehmen. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Beim Klavierfestival Ruhr hat es aber noch nicht so oft stattgefunden, weil wir privat finanziert vor den Konzerten häufig eher Sponsorenempfänge haben, also exklusive Gesellschaften. Und diese Werkstattgespräche, da öffnen wir uns, da ist jeder eingeladen. Ich glaube, man braucht noch nicht mal ein Konzertticket, um da reinzugehen und etwas mitnehmen zu können. Das ist in Kürze das, was wir auf dem Salzlager neu probieren.
Dazu gehört natürlich auch ein neuartiger Künstlertypus, der nicht mehr so ein abgeschlossener, exzentrischer Typ ist, sage ich hier mal, so ein Glenn Gould-Typ, den man bloß nicht ansprechen oder berühren darf, der am liebsten ohne Publikum spielt, sondern die Künstler, glaube ich, von denen gehen auch viele Impulse aus. Ich weiß, dass manche sogar zu Ihnen kommen und eigene Programmideen haben, ne?
Ja, viele. So ist das, ja. Und bis hin zu Andras Schiff, der im Salzlager spielen wird, von dem man ja vielleicht auch vermuten würde, er gehört eher zu denen, die 2 Stunden vor dem Konzert in absoluter Ruhe oder alleine mit dem Klavier verbringen möchten. Selbst er sagt, das ist eine schöne Sache, das ist eine schöne Möglichkeit, dem Publikum zu begegnen. Natürlich sage ich zu und bin um 18.30 Uhr auf eine halbe Stunde da im Interview, wenn ich um 20 Uhr spiele. Also auch die, salopp gesagt, ältere Garde darf man da nicht unterschätzen. Sie haben auch Lust auf Veränderungen und darauf, mal die Dinge ein bisschen anders anzugehen.
Wenn ich mir die Landeskulturberichte angucke, Herr Zerlastras und Herrn Deutsch, spreche ich jetzt mal als aktive Kulturpolitiker an, dann lese ich immer wieder zentrales Thema in allen Gemeindegrößenklassen, ist auch so ein typisch deutsches kulturpolitisches Wort, in allen Gemeindegrößenklassen war die Finanzierung der kulturellen Infrastruktur. Herr Zerlastras, fühlen Sie sich vom Land alleingelassen?
Ja, absolut. Es ist ja nicht nur so, dass wir vom Land keine Mittel bekommen. Wir sind auch die Kultur ist ja auch aus fast allen Förderprogrammen rausgeflogen. Wir haben jetzt das Sondervermögen, das verteilt wird. Das steht der Kultur zum Beispiel gar nicht zur Verfügung. Also das Thema Kultur scheint nebensächlich zu sein auf Seiten der Landesregierung und das finde ich fatal. Und hier braucht es eigentlich nochmal eine ganz andere Initiative, weil die Kulturbauten insbesondere sind zentrale Bauten in unseren Städten, sollten eigentlich Leuchttürme sein und verfallen immer mehr und die Kommunen sind gar nicht in der Lage, das finanziell zu stemmen und die anderen staatlichen Ebenen schauen mehr oder weniger zu. Das ist, finde ich, schon eine ganz fatale Entwicklung.
Hat er recht?
Ja, schon. Ich glaube, dass man insgesamt in der Finanzierungsstruktur zwischen Bund, Land und Kommunen sich sehr ernsthaft zusammensetzen muss. Da wird sich schon sehr lange drüber gesprochen, aber man muss es, glaube ich, ernsthaft mal tun. Das ist ungewichtig. Und bei der Kultur kann man das besonders gut sehen. Herr Zerlastras hat gesagt, bei ihm sind es 2,5%, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Das geht in manchen Kommunen bis 4-5% rauf, wo die Kultur als Anteil im Haushalt ist. Im Land sind es 0,3%. 0,3% des riesigen Landeshaushaltes, der sich verdoppelt hat in den letzten 15 Jahren, werden gerade mal für Kultur ausgegeben. Und es könnten gerade solche strukturellen Aufgaben wie diese Gebäudesanierungen sein, wo man sagt, da hilft man den Kommunen mal ein bisschen weiter, weil sie sind total überfordert.
Ja, und sie haben teilweise Schätze, die sind vollkommen unbekannt. Wenn ich meinen Kulturredakteurskollegen mal frage, wenn ich sage Oberhausen, dann sage ich, ja, Ruhrtriennale und Theater. Und dann, Herr Zerlastras, Sie kennen, was jetzt kommt, dann fällt Ihnen aber nie der Peter-Behrens-Bau ein oder so. Ja, also eine Ikone der Weltarchitektur. Ich blase jetzt mal die Backen mal so richtig auf. Es gibt so viele Sachen, ich könnte jetzt andere Städte auch nennen oder die Industriekultur, die Zinkhütten da und was nicht alles, wo ich immer denke, Mann, das Ding, jetzt mache ich mir Feinde, steht leer, ne?
Nein, steht nicht leer. Es wird als zentrales Lager, im Augenblick finden da auch Ausstellungen statt, solange das Industriemuseum des Landschaftsverbandes Rheinland anders umgebaut wird, werden da auch Ausstellungen durchgeführt, aber in der Regel ist es das Lager des Landschaftsverbandes für die Industriekultur. Mehr oder weniger.
Aber lassen Sie uns auch im Bewusstsein dafür pflegen, dass wir nicht über noch mehr nachdenken, sondern dass wir mal das, was wir haben, auch auf dem Niveau halten und uns nicht die Sachen so zerbröckeln, weil wir uns ständig irgendwie neuen Dingen zuwenden, weil die natürlich auch viel schicker sind und dann irgendwie wieder neue Protagonisten haben, die sie befördern. Meine nachhaltige Pflege des Bestandes, das wäre auch eine sehr schöne Maßnahme.
Sanierungsstau von kommunalen Kulturbauten, das ist ein Riesenthema. Wir erwähnen es immer wieder und wir werden uns dem auch nochmal ausführlich widmen mit Fachexpertise. Frau Zagosek, es ist, glaube ich, die dritte Spielzeit, die Sie verantworten und haben das Programm von Frank Xaver Ohnesorg übernommen, der es lange geleitet hat. Für die Zukunft, was würden Sie sich wünschen? Wenn ich so denke, also Jugendliche und Kinder an die Kunst heranzuführen, ist schon eine der vielen vornehmen Aufgaben, oder?
Ja, definitiv. Ja. Die wenigen Kinder, die geboren werden, das ist ja auch ein Problem, die Überalterung hier im Ruhrgebiet, denen zu begegnen, sie ernst zu nehmen und mit ihnen die Schönheit von Kultur zukommen zu lassen, ihnen das zu zeigen, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ansonsten ist es eine Aufgabe im Moment, ja, sind die Nachrichten doch gesamt so wenig aussichtsreich, dass ich im Moment mal froh bin, nach dem Sprung, den ich im Bereich Sponsoring, Spendenvolumen jetzt in den letzten 2-3 Jahren hinlegen konnte, das zu bewahren, wo wir sind augenblicklich.
Die Kunst, die geht nach Brot, heißt es bei Lessing, aber das soll sie nicht in meinem Reiche, erwidert der Prinz. Kulturfinanzierung in Nordrhein-Westfalen, dieses WDR3-Forum hat darüber diskutiert, zuletzt hat Katrin Zagosek gesprochen, die Intendantin des Klavierfestivals Ruhr. Bei uns war auch Apostolos Zalastras, der erste Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Oberhausen, Dezernent für Kultur und Finanzen. Ich bin froh, dass er sich die Zeit genommen hat, nicht zuletzt bei uns im Studio Lorenz Deutsch, der Vorsitzende des Kulturrates Nordrhein-Westfalen. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Haben Sie vielen Dank.